RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Birgit Röhricht. Bei den Jusos formiert sich Widerstand gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Landesverbände in Bayern und Schleswig-Holstein riefen dazu auf, bei der anstehenden SPD-Mitgliederbefragung mit Nein zu stimmen. Kritisiert werden unter anderem die Pläne der künftigen Bundesregierung, die Migrationspolitik zu verschärfen und das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abzuschaffen. Die SPD-Mitgliederbefragung beginnt diesen Dienstag und dauert 2 Wochen. Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Sumy sollen nach neuesten Angaben mehr als 30 Menschen getötet worden sein. Nach Behördenangaben schlugen Raketen im Stadtzentrum ein. Der Bürgermeister von Sumy sprach von einer schrecklichen Tragödie. Christoph Johansen.
Der Angriff ereignete sich demnach, als Menschen vor Ort sich gerade für die Feiern zum Palmsonntag versammelten. Auf Bildern waren brennende Autos und schwere Verwüstungen zu sehen. Laut Präsident Zelensky wurden unter anderem eine Ausbildungseinrichtung und mehrere Häuser getroffen. Nach Angaben pro-russischer Militärblogger galt der Angriff mit Raketen des Typs Iskander einem Kongresszentrum. Dort hätten sich ukrainische Militärs aufgehalten.
Israel weitet seine Militäreinsätze im Gazastreifen aus. Wie die Armee bestätigt hat, ist dabei auch ein Krankenhaus im Norden des Palästinensergebietes beschossen worden. Dort habe die Terrormiliz Hamas eine Kommandozentrale unterhalten, hieß es. Nach Angaben der Klinikleitung wurden Teile des Krankenhauses zerstört. Das Personal brachte die Patienten nach einer israelischen Vorwarnung in Sicherheit. Ein Intensivpatient habe aber nicht überlebt. Papst Franziskus hat sich am heutigen Palmsonntag überraschend auf dem Petersplatz in Rom gezeigt. Zum Ende einer Messe erschien er im Rollstuhl und wünschte den Besuchern eine gute Karwoche. Aus Rom Lisa Weiß.
Die Messe auf dem Petersplatz hat der argentinische Kurienkardinal Leonardo Sandri geleitet, denn Papst Franziskus ist immer noch angeschlagen. Grundsätzlich scheint es Papst Franziskus aber besser zu gehen. In der vergangenen Woche ist er mehrmals unerwartet öffentlich aufgetreten.
Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke am Berliner Autobahndreieck Funkturm kommt voran. Wie der Sprecher der Autobahn GmbH Brodel dem RBB mitteilte, sind die zentralen Betonteile bis zum Morgen von Spezialbaggern abgebrochen worden. Seit gestern Abend wird auch die Westendbrücke weiter nördlich abgerissen. Bis zum 25. April soll Tag und Nacht gearbeitet werden. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten Wolken. Zurzeit haben wir in Berlin-Wannsee 20 Grad, Neuruppin 23. Morgen mehr Wolken als Sonne, am Nachmittag vereinzelt Regen bei Höchstwerten von 19 bis 23 Grad. Die Zeit 15.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Ostdeutsche ins Kabinett. Die Forderung ist lauter geworden, seit der schwarz-rote Koalitionsvertrag fertig ist. Tatsächlich stehen die Parteichefs vor 2 Herausforderungen, wenn sie Minister ernennen sollen. Angemessen Frauen berücksichtigen und eben Ostdeutsche. Zumindest steht im gemeinsamen Vertrag, weiter einen Ostbeauftragten zu beschäftigen. Der könnte allerdings, analysiert Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz, Einfluss verlieren.
Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland statt, wie bisher, dem Kanzleramt in Zukunft dem Finanzressort zugerechnet wird. Für den neuen Bundestagsvizepräsidenten und früheren Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, lässt diese Entscheidung Respekt vor den Ostdeutschen vermissen. Das sagte der linken Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Anders sieht das der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller. Die Wirtschaft Transformation in Ostdeutschland kann nur mit ausreichender finanzieller Unterstützung gelingen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Ansiedlung im Bundesfinanzministerium folgerichtig, so Müller wörtlich. Im Gespräch sind auch künftige Bundesminister aus Ostdeutschland. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff von der CDU, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass sich nicht nur die Frage stellt, wie viele Minister aus dem Osten tätig werden, sondern auch in welchen Bereichen.
Entscheidend ist für mich, dass es sich auch um strategische Ministerien handelt und dass man auch wirklich, sagen wir mal, auf Augenhöhe das Gefühl vermittelt, der Osten spielt bundespolitisch eine Rolle.
Der Bevölkerungsanteil müsse sich im Kabinett widerspiegeln, sonst werde es weiter Diskussionen um die Benachteiligung des Ostens geben, so Haseloff.
Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio. Es ist noch kein Gegenwind, aber ein erster Windhauch, der der Bundes-SPD entgegenkommt. Die bayerischen Jusos haben den schwarz-roten Koalitionsvertrag einstimmig abgelehnt. Aus Augsburg berichtet Arne Wilsdorf.
Die bayerischen Jusos rufen dazu auf, beim SPD-Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit Nein zu stimmen. Die 75 Delegierten fällten ihren Beschluss einstimmig. Darin heißt es, in der Gesamtbewertung sei der vorgelegte Koalitionsvertrag nicht geeignet, um die zentralen politischen Fragen und die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anzugehen. Vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld, die Aufweichung des 8-Stunden-Tages und fehlende Reichensteuern sorgten für scharfe Kritik unter den Mitgliedern. Der Vorsitzende der Jusos Bayern, Benedikt Lang, fordert Nachverhandlungen, falls die Mehrheit der SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag ablehnt.
Wir als Jusos Bayern sagen, der Koalitionsvertrag ist als Ganzes nicht die Antwort, die unser Land jetzt braucht, um dem Rechtsruck und dem rechtsextremistischen Vormarsch in unserem Land was entgegenzusetzen. Er wird ihn in Teilen verstärken, weil zentrale Fragen der Gerechtigkeit nicht gelöst sind. Der Koalitionsvertrag heißt aus Verantwortung für Deutschland. Wir sagen, aus Verantwortung für echte Gerechtigkeit kommen wir zum Ergebnis, diesen Koalitionsvertrag abzulehnen.
Zuvor hatte der Vorsitzende der bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten Carsten Träger vergeblich um Zustimmung für den Koalitionsvertrag geworben.
Bei allen kritischen Blicken auf den Koalitionsvertrag oder auf den Entwurf. Ja, in der Migrationspolitik hat die Union auf Verschärfungen bestanden. Und ja, wir konnten nicht durchsetzen, dass hohe Einkommen und Vermögen stärker zur Finanzierung der Staatsfinanzen herangezogen werden. Aber trotzdem, unterm Strich muss man sagen, er ist deutlich besser als die 16%, die wir bei der Bundestagswahl erreicht haben.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Träger. Ins Ausland. Annäherung vollzieht sich manchmal zentimeterweise auch oder gerade in der Diplomatie. Die USA und der Iran sind seit dem Sturz des Schah-Regimes Erzfeinde. Jetzt sind erste Zentimeter zurückgelegt. Ein US-Sondergesandter und der iranische Außenminister bewegten sich im Oman vorsichtig aufeinander zu, berichtet Korrespondent Moritz Behrendt.
Am Ende kam es sogar zu einem kurzen direkten Zusammentreffen des iranischen Außenministers Abbas Araghchi mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dabei hatte die iranische Seite zuvor noch betont, dass der nötige Abstand gewahrt werde gegenüber den Vertretern eines Landes, das in der Propaganda der Islamischen Republik als großer Satan geschmäht wird. So sagte der iranische Außenminister Araghchi nach seiner Ankunft in der omanischen Hauptstadt Maskat. Klar ist zu diesem Zeitpunkt, dass die Verhandlungen indirekt sind. Und aus unserer Sicht ist ebenfalls klar, es geht ausschließlich um die Nuklearfrage. Beobachtern zufolge ist die Befürchtung im Iran groß, dass die USA mit den Gesprächen weitergehende Forderungen verfolgt als nur die Aufgabe des iranischen Strebens nach der Atombombe. Die USA könnten auch eine Einstellung des iranischen Raketenprogramms verlangen, sowie ein Ende der Unterstützung für Milizen in arabischen Staaten wie die Houthi im Jemen. Diese Punkte waren im Atomabkommen mit dem Iran von 2015 ausgeklammert. Die internationale Vereinbarung hatte US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aufgekündigt und scharfe Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Seit seinem erneuten Amtseintritt übermittelt Trump eine doppelte Botschaft in Richtung Teheran. Wir bieten euch Verhandlungen an. Falls die scheitern sollten, sind wir zu einem militärischen Eingreifen bereit. Oder wie es die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, ausdrückt. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Der Iran muss sich entscheiden. Entweder er geht auf die Forderungen von Präsident Trump ein, oder es wird die Hölle losbrechen. Was das genau heißt, darüber rätseln wie seit Monaten die Experten. Steht ein gemeinsamer israelisch-amerikanischer Angriff auf den Iran bevor? Und wenn ja, was wären die militärischen Ziele? In der amerikanischen Rhetorik sind neue Phrasen aufgetaucht, sagt der libanesische Politikwissenschaftler Mohammed Al-Kawas. Diesmal sprechen sie von der Demontage von Infrastrukturen, das ist neu. Der Iran ist regional geschwächt, Teheran weiß das und handelt entsprechend. Und der Iran-Experte Massoud Elfaq sagt im Fernsehsender Al-Arabiya, wenn die USA sich dazu entschließen sollten, Angriffe auf die iranischen Atomanlagen zu starten, glaube ich nicht, dass der Iran alle diese Angriffe abwehren kann. Aber die USA könnten auch nicht alle iranischen Atomanlagen ausschalten. Daher wäre jede Militäraktion der USA taktischer Natur, um den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Aktuell stehen die Zeichen noch auf Verhandlungen. Irans Außenminister Araghchi sagte, das ist das erste Treffen. Wir werden zunächst grundlegende Fragen klären, unter anderem, ob beide Seiten den Willen zu Verhandlungen haben. Danach könnte es einen Zeitplan dafür geben. Es sei vereinbart worden, die Gespräche in der kommenden Woche fortzusetzen.
Moritz Behrendt informierte. In Genf endet heute der internationale Erfindersalon. Da gibt es eine Erdnuss-Erntemaschine zu bewundern, CO2-absorbierende Textilien oder ein Smartphone-Tool, mit dem man Obst und Gemüse auf Pestizide testen kann. Mehr als 1000 Erfindungen insgesamt. Korrespondentin Katrin Hondl hat sich inspirieren lassen.
Der Erfindersalon ist ein kleines Fenster mit Blick in die Zukunft, sagt Messedirektorin Caroline Simonet. Denn Erfindungen, sagt sie, lösen aktuelle Probleme für die Zukunft. In der Genfer Messehalle fällt sofort auf, die meisten Problemlösungsvorschläge hier kommen aus Asien. Gut die Hälfte der insgesamt 1050 präsentierten Erfindungen aus China und Hongkong.
Yeah, there's a lot of invention, of course.
Ja, wir haben viel zu bieten, sagt die junge Frau am Hongkong-Stand, auf dem sogar Kinder und Jugendliche Erfindungen vorführen. Zwei Mädchen in karierten Schuluniformen stehen da. In den Händen halten sie weiße Tücher. Carbon Capture Cover steht da drauf.
It's from a Hong Kong University made it and we are just like telling everyone about this thing.
Eine Erfindung der Hongkong-Universität sei das, erzählen die Girls.
It is a towel to keep CO2 inside.
Das Tuch speichert CO2. Das kann man im Flugzeug benutzen, in der Schule oder auch zu Hause.
At home also.
Auf den Kopfstützen der Passagiersitze im Flieger angewandt, sorge das Hightech-Textil für bessere Luft beim Reisen und könne so viel CO2 absorbieren wie ein Baum. Versprechen die Erfinder aus Hongkong. Ein, Zitat, Game-Changer für Gesundheit und Umwelt sei das. Gesundheit ist generell das Hauptthema beim Erfindersalon, sagt die Messechefin. Im Bereich Medizin und medizinähnlichen Produkten haben wir dieses Jahr die meisten Erfindungen. Ein thailändisches Erfinderteam präsentiert ein mobiles Testkit, das ans Smartphone angeschlossen wird. Damit, so erklärt die freundliche Dame am Messestand, lasse sich prüfen, ob auf Obst oder Gemüse Rückstände von Pestiziden sind.
They want to sell organic fruit or vegetable.
Manche Händler auf dem Markt werben mit Bioprodukten und es stimmt gar nicht. Deshalb brauchen wir dieses billige Testkit. Dann wissen wir in ein paar Minuten Bescheid.
Take a few minutes and you know the result.
Die erfinderische Gemüsecheckerin aus Thailand hofft nun auf internationale Geldgeber und Partner. Genauso wie ein Mann aus dem Senegal, Erfinder einer Maschine, die die Erdnussernte schneller, einfacher und sicherer macht. Die Idee kam ihm, nachdem ihm einmal die Kühe eine ganze Ernte weggefressen hatten, sagt er.
J'ai cultivé la rachide et deux jours après les vaches sont venues l'ont tout mangé.
Andere Länder, andere Probleme. Viktor Rakozi aus Immenstadt am Bodensee hat einen Dachgepäckträger fürs Auto erfunden, der sich auch ganz klein zusammenfalten lässt, wenn mal nicht viel transportiert werden muss.
Gelöst ist es damit, dass wir eine Rippenstruktur haben und ein Scherenmechanismus lässt sich halt in unterschiedlichen Konfigurationen bringen.
Erfinder Rakozi ist einer von gerade mal 2 Deutschen auf der Messe in Genf. Die schwache Präsenz Deutschlands habe Gründe, meint er.
Ich denke mal, im Kern liegt es daran, dass wir Deutsche nicht so gefördert werden wie in anderen Ländern, zum Beispiel in China, Korea, Taiwan. Und ich glaube auch, dass erfinderisch werden oder erfinderisch sein, das hat sehr stark nachgelassen bei uns.
Ganz so dramatisch, wie es auf dem Erfindersalon in Genf scheint, steht es aber vielleicht doch nicht um Erfindergeist und Innovationsstärke in Deutschland. Nach Angaben des deutschen Patentamtes wurden 2024 mehr als 40.000 Patente angemeldet. 4% mehr als im Vorjahr. Gut möglich also, dass bald auch wieder mehr deutsche Tüftler in Genf Problemlösungen für die Zukunft präsentieren werden.
Vom Internationalen Erfindersalon in der Schweiz berichtete Katrin Hondl. Und ich gebe zurück an Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Hallo Fußballfans, hallo Sportsfreunde. Das wird ein unterhaltsamer Fußballnachmittag, da bin ich mir ganz sicher, denn der VfB Stuttgart erwartet in einer Viertelstunde Werder Bremen in der Stuttgarter Allianz Arena, Mercedes-Benz Arena, so rum. Die Allianz Arena steht in München. Und danach gibt es dann noch das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Heidenheim. In der zweiten Liga laufen drei Partien und die gehen so langsam zu Ende. Paderborn im Spitzenspiel 1:2 im Rückstand gegen Fortuna Düsseldorf. Preußen Münster hat gegen den Karlsruher SC ausgeglichen. Es steht 1:1 und dann noch Jan Regensburg gegen Schalke 04. Der Tabellenletzte will nicht aufgeben, führt 1:0 gegen Königsblau. Und wir schalten jetzt nach Paderborn zu Marc Eschweiler.
Also dieser Kampf um Platz 3 in der zweiten Liga ist völlig verrückt. Und dieses Spiel hier in Paderborn ist auch völlig verrückt. 87. Minute läuft. Düsseldorf, der Gast, führt mit 2:1, hat einen Mann mehr auf dem Feld, aber muss jetzt zittern, denn Paderborn ist plötzlich voll da. 78. Minute, Anschlusstreffer Ansa. Und Paderborn spielt eigentlich gar nicht in Unterzahl, denn Riemann, der Torwart in Südamerika, würden sie ihn El Loco, den Verrückten, nennen. Der spielt als Feldspieler mit, der steht permanent an der Mittellinie, der hat eben sogar aus 30 Metern Torentfernung einen richtig gefährlichen Torschuss abgefeuert. All in bei Paderborn, aber vielleicht geht das sogar auf, denn Düsseldorf trotz Überzahl kriegt keine Entlastung mehr zustande. 1:2 hier in Paderborn.
Der Sportclub würde ja mit einem Sieg bis auf den dritten Platz vorrücken, aber das ist wohl zu viel des Guten derzeit. Regensburg gegen Schalke, Patricia Gabor.
Regensburg geht jetzt voll auf Verteidigung. Warum? Na klar, der Jan, der führt mit 1:0 und will das auf jeden Fall über die Zeit bringen gegen die Schalker, die hier nochmal alles reinwerfen und auch mit dem einen oder anderen Foul mal ein bisschen rabiater reingehen. Jetzt schon wieder über die linke Seite kommen, Ball aber über die Grundlinie gespielt. Es gibt die Ecke von links. Wieder eine Möglichkeit für die Schalker, sich vorzuarbeiten in den Strafraum der Regensburger. Wir haben einfach keine zwingenden Chancen von den Königsblauen gesehen, die in dieser zweiten Halbzeit aber immer und immer besser in die Partie kamen, auch weil Regensburg sie gelassen hat, nachdem der Jan in der ersten Halbzeit dominiert hat. Also Schalke gerät hier so ein bisschen in Not und unter Druck, weil auf der Uhr nur noch 1,5 Minuten sind. Ecke nochmal hoch reingespielt, rausgeköpft. Das wäre es dann gewesen mit dieser Aktion. Regensburg führt weiterhin mit 1:0.
In dieser Viertelstunde haben wir aber nicht nur Fußball im Programm, sondern auch Volleyball. Es läuft heute das dritte Spiel im Halbfinale zwischen dem Titelverteidiger, den BR Volleys aus Berlin und Gießen. Die Volleys führen in dieser Serie mit 2:0. Und wir schalten in die Hölle des Nordens. Radsport, der Klassiker Paris-Roubaix. Aber jetzt geht's erst einmal in die Mercedes-Benz Arena nach Stuttgart zu Ann-Kathrin Rose. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Kollegin.
Hallo aus Stuttgart.
Ann-Kathrin, wir haben hier strahlenden Sonnenschein in Berlin und Brandenburg. Und es ist auch nicht mehr so kalt. 20 Grad Celsius, demzufolge müssen bei euch im Südwesten schon fast subtropische Temperaturen herrschen.
Ja, nicht ganz, aber subtropisch ist auf jeden Fall der Pollenflug. Also alle, die hier im Stadion sind, die haben einen leichten Frühlingstag. Es gibt ein paar Wolken am Himmel, nicht mehr ganz so mild wie gestern, aber es ist nicht subtropisch, aber es ist auf jeden Fall Frühlingstag.
Erklär unseren Hörern bitte, warum der VfB Stuttgart einen solchen Durchhänger hatte und damit dann auch die Europapokalplätze aus den Augen gerieten.
Ja, wenn das so leicht zu erklären wäre, glaube ich, dann könnte man das oder dann hätte das wahrscheinlich auch der Trainer Sebastian Hoeneß schon gelöst. Es ist tatsächlich so, dass der VfB in der vergangenen Saison, in dieser überragenden Saison, eigentlich auf allen Positionen über dem Niveau gespielt hat. Das fängt ganz vorne an bei Dennis Undaff. Der sitzt heute etwa nur auf der Bank. Der wartet seit über 500 Minuten auf einen Treffer. Aber das zieht sich durch alle Mannschaftsteile. Und das zog sich in dieser Saison teilweise bis auf die Tribüne. Und das heißt nicht, dass die Fans nicht da sind und nicht präsent sind. Aber im Schwabenland heißt das Bruddeln. Da wurde dann eher mal gebruddelt, ein bisschen geschimpft, weil es nicht so richtig läuft. Also es ist etwas, was sich durch alle Mannschaftsteile zieht, aber es gibt einen Lichtblick und das ist das DFB-Pokalfinale Ende Mai und der Lichtblick soll auch in der Bundesliga jetzt für ein bisschen mehr Schwung sorgen.
Und sorgt auch genau für einen sportlichen Höhenflug aus Sicht der VfB-Anhänger hoffentlich. Ein Wort zum Gast, Werder Bremen hatte auch das eine oder andere Problem, konnte sich dann aber wieder fangen. Was erwartest du von Werder heute?
ja, viel Selbstbewusstsein tatsächlich. Das hätten wir vor ein paar Wochen überhaupt nicht so gesehen und überhaupt nicht gesagt. Aber zuletzt 2 Siege in Folge. Und Werder Bremen ist selbstsicherer, tritt anders auf. Und das Geheimnis ist, dass die Defensive stabiler steht. Dass dieses ganze Team verteidigt und dass es plötzlich nach vorne wieder leichter geht. Und es ist ein ganz, ganz anderes Auftreten. Deshalb Ole Werner auch ohne Veränderungen und mit viel Vorfreude auf dieses Spiel hier in Stuttgart.
Ann-Kathrin Rose, unsere Reporterin, heute in Stuttgart beim Spiel des VfB gegen Werder Bremen zu verfolgen hier bei uns im RBB 24 Inforadio. Und jetzt geht's zur Schlussphase in die zweite Liga, zum Spiel Paderborn gegen Düsseldorf.
Der Kampf um Platz 3 in dieser zweiten Liga ist völlig verrückt. Dieses Spiel könnte auch noch völlig verrückt werden. Wir sind drin in der Nachspielzeit. Düsseldorf führt hier mit 2-1, aber wer weiß, wie lange noch. Paderborn spielt in Unterzahl, aber eigentlich auch nicht nach der roten Karte gegen Castagneda. Denn Riemann, ja, der Riemann, der steht im Tor, aber der spielt Feldspieler. Paderborn ohne Torwart, wie im Eishockey. Empty net seit 10 Minuten. Jetzt ist Paderborn wieder vorne mit Michel. Der kriegt den Ball aber erstmal nicht unter Kontrolle. Der Riemann hat eben sogar aus 30 Metern einen Torschuss abgefeuert. Der war richtig gefährlich. Kastenmeier, sein Gegenüber, musste da mit beiden Fäusten hin zu diesem Flatterball. Meine Herren, ist hier was los in dieser Nachspielzeit. Der Riemann, 20 Meter vor dem gegnerischen Tor, lauert auf die Flanke und kriegt jetzt gleich wieder den Ball quergespielt von seinem Teamkollegen. Das ist der Flankengeber die ganzen letzten 10 Minuten, der Manuel Riemann auf der halbrechten Seite. Jetzt mal Paderborn über links, über Zehnter. Man merkt nicht, dass die einen weniger sind. Düsseldorf hat völlig den Faden verloren. Schussmöglichkeit vielleicht da für den eingewechselten Klaas. Der spielt auf Riemann. Rechtsaußenposition. Riemann mit der Flanke. Auf die linke Seite. Zehnter in die Mitte. Grimaldi. Abgewehrt, Nachschussmöglichkeit, aber dann haut Düsseldorf den Ball raus. Wann hast du das schon mal gesehen? Ein Torwart mit dem quietschgelben Trikot als Rechtsaußen. Wahnsinn. Und Düsseldorf kriegt trotz Überzahl den Ball einfach nicht in die Nähe der Mittellinie, um ins leere Tor zu schießen. Der Riemann ist immer noch vorne. Es ist irre. Aber Düsseldorf führt ja noch mit 2-1. Und wir haben noch 2 Minuten in dieser Nachspielzeit. Und der Riemann hat wieder den Ball in der Rechtsaußenposition. Hört man die Kulisse, alle flippen hier aus. Aber jetzt war es ein Fehlpass. Und das Tor ist leer. Und alle Düsseldorfer rufen, schieß. Aber der Weg ist zu weit aus der eigenen Hälfte. Und jetzt geht der Riemann sogar noch in den Zweikampf am gegnerischen Strafraum. Meine Herren, was für ein Abnutzungskampf. Aber Achtung, jetzt die Möglichkeit vielleicht sogar für einen Debütanten, für den Anhari aus der zweiten Mannschaft eingewechselt worden, eben weil Düsseldorf kaum noch gesunde Spieler hat. Verletzte, gesperrte Spieler, nur 5 Mann auf der Bank. Und jetzt spielt dieser Hamza Anhari zum ersten Mal in der zweiten Liga. Und das in so einem Spiel. 60 Sekunden noch. Wieder der Riemann hinten. Gavori, nee Quatsch, Schmidt und Kovnatski, die Torschützen übrigens für Düsseldorf zum zwischenzeitlichen 0-2. Und dann Ansa mit einem trockenen Schuss in der 78. Da schon Paderborn in Unterzahl mit dem Anschlusstreffer. Und jetzt der letzte Angriff vielleicht für Paderborn. In der Tabelle hätte das große Auswirkungen für Fortuna Düsseldorf. Denn die würden auf Platz 4 springen, punktgleich mit dem Dritten, mit Elversberg. Nochmal der Riemann, schlechter Ball. Und jetzt hat Düsseldorf Überzahl, das Tor ist leer, schießen sie ihn rein. Schuss von der Mittellinie, der Ball hoppelt, 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 am Tor vorbei. 20 Zentimeter am Tor vorbei, der Schuss von Giovanni Arc, dem Franzosen aus der eigenen Hälfte. Ich sag euch das ja, die zweite Liga ist komplett bekloppt. Dieser Kampf um Platz 3, 8 Mannschaften turnen damit rum und Düsseldorf hat, wenn sie das jetzt hier noch über die letzten Sekunden rüber retten, in der eigenen Hand Dritter zu werden, denn nächstes Wochenende spielen die in Elversberg beim Tabellendritten. Das wird mal eine Nummer und dann könnte Düsseldorf über die Relegation den Aufstieg in der eigenen Hand haben, aber Relegation und Düsseldorf, das wollen die mit Sicherheit nicht hören nach der Nummer in der vergangenen Spielzeit gegen den VfL Bochum. So, wir sind schon drüber über die Nachspielzeit. Es gab nochmal einen Wechsel und jetzt hat Riemann die Kugel schon wieder am eigenen Strafraum. Einen Angriff kriegt Paderborn noch. Einen Ball nach vorne haben sie noch. Über Hansen, weit an den Strafraum, zu unpräzise. Kastenmeier ist da, fängt die Kugel ab und der Schiedsrichter guckt auf seine Uhr und lässt immer noch laufen. Mann, 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 war hier einiges drin. Um ein Haar hätte hier der eine Torwart den anderen bezwungen mit einem Schuss aus 30 Metern. Das war in der 81. Minute, aber der Flatterball von Riemann auf die Fäuste von Kastenmeier. Und so hält Düsseldorf jetzt in Höhe der Mittellinie den Ball und versucht hier die letzten Sekunden runterspielen zu lassen und schaffen es. Eine irre Schlussphase, aber eben nicht mehr gekrönt mit dem Ausgleich der Paderborner. Düsseldorf holt Big Points. Gewinnt zum zweiten Mal in Folge, ganz knapp und vielleicht auch nicht unbedingt verdient. Aber wer fragt danach? 3 Punkte, Platz 4 für Fortuna Düsseldorf hier in Paderborn.
Das war Marc Eschweiler und Jan Regensburg hat erhöht auf 2:0 gegen Schalke 04. Auch dort läuft die Nachspielzeit und die Partie dürfte gleich zu Ende sein. Preußen Münster gegen Karlsruhe immer noch 1:1. Womit wir dann, wie angekündigt, uns dem Volleyball widmen. Die BR Volleys aus Berlin sind die dominierende Mannschaft in Deutschland und das seit Jahren. Der Titelverteidiger hatte allerdings in dieser Spielzeit so einige Probleme mit der Konstanz. Das scheint sich jetzt im Halbfinale gegeben zu haben, denn 3 Siege sind nötig, um in die Endspielserie zu gelangen, Christian Riedel. Und 2 haben die Volleys gegen den schwierigen Gegner Gießen bereits eingefahren. Wie läuft's heute?
Es sieht so aus, als sollte der 3. hinzukommen und damit der Einzug ins Finale. Der 1. Satz ist durch und den haben die BR Volleys mit 25:15 gewonnen. Und diejenigen, die beim 1. Spiel gegen Gießen hier in der Halle waren, die werden tief durchgeatmet haben. Denn da hat man im 1. Satz sich damals zu einem mühsamen 33:31 gequält. Aber so viel Gegenwind, so viel Gegenwehr ist von den Gießenern heute nicht zu erwarten. Es ging los mit einem 3:0 statt der Berliner. Dann hatte Itamar Stein, der Trainer der Grizzlies aus Gießen, genug, nahm eine Auszeit. Danach kam seine Mannschaft um 2 Punkte ran, aber das war's auch schon. Dann 5 Punkte in Folge für die BR Volleys, wieder eine Auszeit. Das alles brachte auch nichts mehr. Also Gießen hat in diesem 1. Satz hier nicht allzu viel zu holen gehabt und liegt auch jetzt im 2. Satz schon wieder zurück. 1:0 für die BR Volleys und die müssten dann natürlich noch etwas länger auf ihren Finalgegner warten. Denn im anderen Halbfinalduell zwischen Lüneburg und Friedrichshafen, da steht es momentan 2:1. Da haben die Lüneburger gestern Abend das 2. Spiel gewonnen. Und es ist kein Geheimnis, dass die BR Volleys sagen, na ja, Friedrichshafen wäre uns eigentlich lieber. Andererseits 3-mal gegen Lüneburg in dieser Saison verloren. Da könnte man dann vielleicht mit einer Meisterschaft gegen die Niedersachsen das Ganze etwas persönlicher gestalten. Aber so weit ist es noch nicht. Wir sind jetzt hier im 2. Satz vor ungefähr 4.500 Zuschauern. Die Volleys führen mit 2:0, nachdem sie den 1. Satz deutlich gewonnen haben. Und ich denke mal, für die Grizzlies Season wird das heute hier der letzte Ausflug in dieser Saison sein. Und dann ist diese Saison für die Gäste aus der Nähe von Hildesheim zu Ende. Man soll zwar nie sagen, momentan aber führen die Volleys 2:0 im 2. und 1:0 noch setzen.
Christian Riedel, unser Reporter beim Volleyball und der Schiedsrichter in der 2. Liga beim Spiel Münster gegen Karlsruhe, der gibt sich's aber richtig und hat 8 Minuten Nachspielzeit veranschlagt. Die ist immer noch nicht rum. Jetzt kommt der Abpfiff und damit sind alle Partien beendet. Paderborn verliert gegen Düsseldorf. Münster spielt 1:1 gegen Karlsruhe und Regensburg gewinnt 2:0 gegen Schalke. Und wie es beim Radsport und dem Klassiker Paris-Roubaix aussieht, das sagt Ihnen Holger Gerst.
65 Kilometer, also knapp 1,5 Stunden sind noch zu fahren. Und wenn hier keine große Überraschung mehr passiert, gibt es nur noch 3 Kandidaten für den Sieg. Und das sind die beiden, die in den beiden vergangenen Jahren hier die Plätze 1 und 2 belegt haben, nämlich der zweimalige Paris-Roubaix-Sieger und Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel aus den Niederlanden in diesem Jahr, Sieger von Mailand Sanremo, dem 1. großen Frühjahrsklassiker, und sein Teamkollege, der Belgier Jasper Philipsen. Und der 3. im Bunde ist der aktuelle Weltmeister und Tour de France-Sieger des vergangenen Jahres, Tadej Pogacar aus Slowenien. Was für ein illustres Trio. Den 3., nämlich Mats Pedersen, den Dänen, haben sie gerade verloren, weil der hatte einen Defekt, ist 1 Minute zurückgefallen in die nächste Verfolgergruppe. Zu der gehört übrigens immer noch der stark fahrende Jonas Rutsch. Der fährt also noch um Platz 4.
Holger Gerska, live aus der Hölle des Nordens. So wird dieses Rennen ja auch genannt. Und jetzt die Nachrichten hier im RBB 24 Inforadio mit Birgit Röhricht. Anschließend entführt sie Tina Wittin unterwegs nach Malta und Bundesliga mit Stuttgart gegen Bremen um 16:14 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Berlin Richtung Magdeburg. Die Ausfahrt Brandenburg ist immer noch gesperrt. Es gab dort einen Unfall. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle. Hier sind es 10 Minuten mehr für Sie. In der Gegenrichtung Dreieck Werder. Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben plus 10. Vorsicht auf der A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Pfingstberg und Joachimsthal steht ein defektes Fahrzeug auf der Standspur. Außerdem ist Öl ausgelaufen. Gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15.30 Uhr mit Birgit Röhricht. Bei den Jusos formiert sich Widerstand gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Berliner Juso-Vorsitzende Lenke sieht grundlegende Ideale der Sozialdemokratie verletzt. Der Bayerische Landesverband rief dazu auf, bei der anstehenden SPD-Mitgliederbefragung mit Nein zu stimmen. Vom Juso-Parteitag in Augsburg, Arne Wilsdorf.
Die 75 Delegierten fällten ihren Beschluss einstimmig. Darin heißt es, in der Gesamtbewertung sei der vorgelegte Koalitionsvertrag nicht geeignet, um die zentralen politischen Fragen und die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anzugehen. Vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld und fehlende Reichensteuern sorgten für scharfe Kritik.
CDU-Chef Merz warnt vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump. Im Handelsblatt sprach er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Dafür werde er bei seinem ersten Besuch in Washington werben, so der designierte Bundeskanzler. Sven Weingärtner.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser.
Die Ukraine meldet viele Tote nach einem russischen Luftangriff auf die Stadt Sumy. Nach neuesten Angaben von Präsident Zelensky sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, nachdem Raketen im Stadtzentrum eingeschlagen sind. Außerdem ist von vielen Verletzten die Rede. Auf Bildern in sozialen Medien waren brennende Autos und zerstörte Gebäude zu sehen. Sumy liegt im Nordosten der Ukraine unweit der russischen Grenze und wurde schon mehrfach angegriffen. Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Mann in der Berliner U-Bahn ist auch der Angreifer gestorben. Er erlag am Morgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der 43-Jährige soll gestern in einem U-Bahn-Zug einen 29-Jährigen im Streit erstochen haben. Am Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz flüchtete er und wurde auf der Straße von der Polizei gestellt. Als er bewaffnet auf die Beamten zulief, gaben die mehrere Schüsse ab. Die Kanareninsel Lanzarote hat wegen starker Überschwemmungen zeitweise den Notstand ausgerufen. Laut Behörden fiel gestern innerhalb weniger Stunden so viel Regen, dass Straßen und Häuser überflutet wurden. Laut der spanischen Regionalregierung gingen hunderte Notrufe ein. Viele davon kamen aus der Inselhauptstadt Arrecife. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten, Wolkenaufzug und örtlich Schauer. Zurzeit haben wir in Berlin Eiskeller 23 Grad, Fürstenwalde 24. Morgen mehr Wolken als Sonne bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit 15.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Über 300 Sonnentage im Jahr und eine Fülle an Kulturschätzen. Das bietet die Mittelmeerinsel Malta zwischen Sizilien und Nordafrika. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Nicht nur Phönizier, Araber, Römer und Malteserritter haben ihre Spuren auf der Insel hinterlassen. Auch die Engländer, denn von 1814 bis 1964 war Malta britisch. Noch heute finden Gäste eine Atmosphäre, die von vielen Kulturen geprägt ist, auch was die Feste angeht. Sabine Löbrig war zum Karneval auf der Insel unterwegs.
Ein sonniger Vormittag an Valettas zentralem Platz, dem St. George Square.
Vor der Kulisse des imposanten Großmeisterpalastes ist eine Art Arena aufgebaut worden. Auf drei Seiten wird eine Freifläche von Tribünen eingerahmt. Hier werden in wenigen Tagen Tanzvorführungen im Rahmen des Karnevals von Valletta stattfinden. Doch bevor es soweit ist, muss die Technik eingerichtet werden. Scheinwerfer werden aufgebaut, Lautsprecher an Metallgerüsten fixiert. Und zwischen den Arbeitern ein drahtiger, weißhaariger Mann mit Klemmbrett unter dem Arm, der 90-jährige Georges Sara. Er gehört zum Organisationskomitee und ist seit seiner Jugend passionate about Karneval, wie er sagt.
I myself came in the committee for Karneval in 1971.
Im Komitee bin ich seit 1971, aber mit dem Karneval bin ich schon seit meiner Kindheit, meiner Jugend verbunden. 1952 habe ich das erste Mal bei einer Company mitgemacht. Aber nachdem ich das einmal erlebt hatte, dachte ich mir, ich gründe meine eigene Gruppe und stelle selbst etwas auf die Beine. So ging das ein paar Jahre. Gewonnen habe ich da nie etwas. Bis sich für mich etwas veränderte, ich den Karneval anders wahrnahm und mir dann eine Choreografie ausdachte, bei der sich die Tänzer wie Flammen eines Feuers um einen Teufel herum bewegten. Ein Erfolg. Zu dieser Zeit war es so. Alle Mitglieder der Company zahlten jede Woche einen kleinen Beitrag und darüber haben wir die Musiker und die Kostüme finanziert. Und wenn wir ein Preisgeld bekamen, dann haben wir das gerecht untereinander aufgeteilt.
Auch heutzutage sind es die Karneval-Companies, Zusammenschlüsse von Freunden und Familienmitgliedern, die dem mehrtägigen Fest in Valletta ein buntes und facettenreiches Gesicht verleihen. Denn sie gestalten sowohl die sogenannten Floats, die mit aufwendiger Technik ausgestatteten Karnevalswagen mit ihren schrill bunten Pappmaché-Figuren, die von jeder Karneval-Company ganz nach Lust und Laune gestaltet werden können. Mal nehmen die Figurengruppen mit Augenzwinkern heimische Musik oder Sportgrößen auf die Schippe, oder aber sie greifen Motive aus Blockbuster-Filmen auf. Manchmal werden auch Charaktere aus beliebten Serien oder Reality-Shows in Szene gesetzt. Das alles aber immer mit viel Humor und nie verletzend. Begleitet werden die Wagen von oft dutzenden Tänzerinnen und Tänzern in fantasievollen Kostümen und extravagantem Make-up. All diese Details werden das ganze Jahr über vorbereitet, in vielen Stunden Arbeit, erzählt Georges Sara. Und weil das Ganze inzwischen so aufwendig ist, reichen die Mitgliedsbeiträge der Akteure bei weitem nicht mehr aus, um das alles zu finanzieren. Die Sponsorensuche ist für die Karnevalisten in Malta längst fast genauso wichtig wie die Ideen für die Gestaltung der Floats und der dazu passenden Kostüme. Schließlich ist der Karneval auch ein Wettbewerb, bei dem es Preisgelder zu gewinnen gibt.
In here there are dances.
Wo wir jetzt sitzen, da finden in drei Tagen die Wettbewerbe statt. Dabei geht es einerseits um die Kostüme und die Choreografien. Dann kommen noch die Floats, die Wagen dazu. Unsere Preisrichter sitzen überall verteilt, sind aber auch am Rande der Parade unterwegs. Es gibt feste Regeln, nach denen die Punkte verteilt werden. Da geht es beispielsweise um den Einsatz von Farben, um die Originalität der Bewegungen. Wenn die jeweilige Show vorbei ist, treffen sich die Juroren. Nehmen wir an, es gibt in der Kategorie A 5 Gruppen, dann vergeben sie nacheinander Platz 1, 2 und 3. Das ist es dann.
Auch in seinem hohen Alter hat Georges Sara noch eine Menge Ideen und konkrete Vorstellungen, wie sich der Karneval von Valletta entwickeln und vor allem international noch bekannter werden könnte. Denn auch wenn die Stadt während der Karnevalstage proppevoll ist, sind es doch überwiegend Einheimische, die zum Zuschauen und Mitfeiern kommen und weniger die Touristen.
Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Touristen zum Karneval kommen und auch die Veranstaltungen wie hier in der Arena besuchen. Und wenn mehr Touristen kommen, dann bringt das natürlich Einnahmen für die Hotels und Restaurants, für die Airlines. Man müsste festlegen, dass ein gewisser Prozentsatz dieser Mehreinnahmen an die Organisatoren des Karnevals geht.
Sarah wirft einen Blick auf die Uhr. Er muss nun weiter, denn es gibt noch so viel zu tun, bis der Karneval beginnt. Für mich geht es daher erstmal hinaus aus der Arena auf den St. George Square. Harmonisch fügen sich die Gebäude mit ihren hellbraunen und honigfarbenen Fassaden zu einem Ensemble. Balustraden und die hölzernen, oft grün gestrichenen Balkons setzen Akzente.
Die Stadt ist eine Gründung aus dem 16. Jahrhundert und war die erste, die nach einem Raster angelegt wurde, mit geraden Straßen, die andere Straßen in rechtem Winkel kreuzen. Breit mussten diese Straßen nicht sein, aber gerade. Das macht es leichter anzugreifen oder zu verteidigen, je nachdem. Valletta wird auch gern als die Stadt bezeichnet, die von den Ordensrittern für die Ordensritter gebaut wurde. Die kamen aus vornehmen Familien und wollten daher, dass sich im Stadtbild eine gewisse Eleganz widerspiegelte, daher auch die vielen Palazzi. Und als dekoratives Element wurden so auch die hölzernen Balkons eingeführt. Durch das Klima hier litten aber viele dieser Balkons. Außerdem wurden zahlreiche Gebäude im Zweiten Weltkrieg bombardiert und teilweise zerstört. Daher sind leider viele dieser schönen Galerias verloren gegangen. Jetzt aber gibt es ein staatliches Förderprogramm, das Hausbesitzer bei der Restaurierung unterstützt.
Erklärt Stadtführerin Cynthia, während wir uns dem Eingang des Großmeisterpalastes nähern. Aus heimischem Kalkstein wurde das größte Gebäude Vallettas Ende des 16. Jahrhunderts erbaut. Zuvor hatten die Malteserritter nach ihrer Vertreibung aus Rhodos die Insel Malta als Lehen erhalten und erfolgreich gegen ein osmanisches Heer verteidigt. Das war im Jahr 1565. Nachdem die Malteserritter sich erfolgreich gegen die Belagerer zur Wehr gesetzt hatten, ließen sie eine neue Hauptstadt bauen, Valletta. Mit Kirchen und mit Palästen und umgeben von einem Gürtel wuchtiger Verteidigungsanlagen. Im Zentrum der neuen Hauptstadt entstand der Palast des Großmeisters, der Sitz des ranghöchsten Malteserritters, der von hier aus auch diplomatische Beziehungen zu den europäischen Machthabern und Adelsfamilien unterhielt. Einen ganzen Block nimmt der Palast ein, kommt aber äußerlich mit schlicht gestalteter Fassade daher. Aber hat man erst einmal die Sicherheitsschleuse passiert, dann gelangt man in einen der zwei Innenhöfe mit Brunnen, subtropisch anmutenden Bäumen und mit einer ungewöhnlichen Turmuhr mit 4 Zifferblättern. Großmeister Pinto de Fonseca hatte sie Mitte des 18. Jahrhunderts in Auftrag gegeben.
In the time span, the knights were in Malta, we are talking 1530.
Von 1530 bis 1798 herrschten die Malteserritter auf der Insel, also vom 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts. Und in der Zeit gab es 28 Großmeister. Das war das höchste Amt, das man als Ordensritter bekleiden konnte. Und jeder neue Großmeister musste etwas stiften, das sie eine Gioia nannten. Viele der Großmeister gaben eine gewisse Summe, um die Befestigung rund um Valletta und auf der gesamten Insel zu verstärken. Das war schließlich wichtig. Andere wiederum, die aus europäischen Adelsfamilien stammten, stifteten ein besonderes Kunstwerk oder gaben den Auftrag dafür, zum Beispiel für eine Skulptur, einen Gobelin oder auch eine Uhr. Heute danken wir den Ordensrittern, dass sie so viel Kunst nach Malta gebracht haben.
Wie prächtig das Gebäude ursprünglich ausgestattet war, davon bekommen Besucher bei einem Rundgang durch die heute zugänglichen Räume und Säle einen guten Eindruck. Nur ein Teil des Gebäudes kann allerdings besichtigt werden, ist doch der Palast heute Amtssitz des maltesischen Staatspräsidenten. Zugänglich ist unter anderem aber die sogenannte Armory, die Waffenkammer des Großmeisterpalastes. Wobei sich Waffenkammer angesichts der über 5000 Stücke der Sammlung ein wenig bescheiden anhört. In Vitrinen in einem langgezogenen Saal sind zig Rüstungen und verschiedenste Waffen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert zu sehen, die teilweise den Ordensrittern gehörten. Da gibt es Schwerter, Hellebarden und Schilde und natürlich die mal schlichten, mal ziemlich aufwendig dekorierten Rüstungen aus den europäischen Ländern, aus denen die Ordensritter stammten. Und es sind auch eine ganze Reihe osmanischer Waffen zu sehen, die nach den Kämpfen von 1565 in den Besitz des Ordens gelangten. Die große Belagerung, die mit einem Erfolg der Verteidiger endete, ist im ehemaligen Thronsaal in einem Gemäldezyklus dargestellt. Fast dokumentarisch sind da einzelne Etappen der Belagerung und der Kämpfe festgehalten worden, dazwischen allegorische Darstellungen von den Eigenschaften, die die Ritter zu diesem Zeitpunkt dringend benötigten.
Und Suleiman came in May, thinking the right month.
Süleyman rückte mit seiner Flotte im Mai an. Er ging davon aus, die Insel innerhalb eines Monats noch vor dem heißen Sommer einnehmen zu können. Er irrte sich, denn er stieß auf viel Widerstand und die Kämpfe zogen sich bis in den Sommer hinein. Am 8. September, also am Geburtstag der Jungfrau Maria, da wurde die Flotte von Süleyman in die Flucht geschlagen, sagt man. Auch dank eines Ersatzheers, das aus Sizilien zur Unterstützung der Ritter gekommen war. Wenn du heutzutage am 8. September nach Malta kommst, dann ist hier Feiertag. Wir feiern dann nämlich die Festa Our Lady of Victory. Auf den Deckengemälden in diesem Saal ist das alles in kleinsten Details dargestellt. Man sieht die Halbinsel, auf der heute Valletta liegt, und den Grand Harbor. Und man sieht die osmanischen Truppen, die ihren Angriff starten. Dazwischen gibt es allegorische Darstellungen. Hier im Monat Juni geht es um den Glauben, der ihnen half, durchzuhalten und weiterkämpfen zu können.
Cynthia lotst mich aus dem Palast, denn der wird in wenigen Minuten geschlossen. So geht es erst einmal auf die trublige Hauptstraße Vallettas, die Republic Street. Vorbei führt der Weg am Eingang zu Maltas bekanntester Kirche, der St. John's Co-Cathedral. Eine lange Schlange steht vor dem Ticketschalter. Die Kathedrale ist wegen ihrer prächtigen Innenausstattung und einem der bekanntesten Gemälde von Caravaggio ein Must eines jeden Valletta-Besuchs. Mit oder ohne Audioguide entdeckt man die Highlights der Kathedrale und das Kunstwerk Die Enthauptung Johannes des Täufers in einem Nebengelass mit gedimmtem Licht. Ein beeindruckender Moment. Vor der Kirche Kontrastprogramm. Musik tönt aus Lautsprechern. Ein Kreuzfahrtschiff hat amerikanische Touristen ausgespuckt, die ihrem Guide und dem hochgehaltenen Wimpel hinterherlaufen. Erstaunlich ruhig ist es trotzdem in den Upper Baraka Gardens. Von der Parkanlage mit Brunnen und einem kleinen Café am höchsten Punkt der Stadtbefestigung hat man den vielleicht besten Blick auf den Grand Harbor und die sogenannten Three Cities, die drei ursprünglichen Stadtgründungen der Malteserritter.
And we come here for the panorama. So you understand why Malta has such a deep history.
Das Panorama ist einzigartig und man versteht hier oben besser, weshalb sich in Malta Geschichte und Kultur so konzentrieren. Nicht, weil es hier besondere Rohstoffe gab, sondern wegen der Lage der Insel. 90 Kilometer nördlich liegt Sizilien und 290 Kilometer entfernt sind wir von Nordafrika. Malta lag daher immer an wichtigen Handelsrouten und bot vor allem sichere Häfen im Mittelmeer. Wenn wir über den Grand Harbor schauen, haben wir die Three Cities vor uns, die die Ordensritter gründeten, als sie 1530 nach Malta kam. Dort drüben liegt das Fort Sant'Angelo, wo der Maler Caravaggio gefangen gehalten wurde und aus dem er schließlich fliehen konnte. Dahinter liegt Cospicua. Hier genau vor uns, das ist Vittoriosa, so benannt nach dem Sieg über die Osmanen. Und auf der rechten Seite, wo ein kleiner Wachturm zu sehen ist, das ist Senglea. Das sind unsere Three Cities.
Langsam wird es dunkel. Aber durch das Hafenbecken kreuzen nach wie vor kleine Water-Taxis. Sie verbinden ebenso wie der schnelle Fährkatamaran Valletta mit den Three Cities Vittoriosa, Senglea und Cospicua. Wo es verglichen mit Maltas Hauptstadt deutlich ruhiger und ursprünglicher zugeht. Ebenso wie auf Gozo, Maltas kleiner Nachbarinsel. Dorthin nach Gozo geht es für mich einen Tag später. Im morgendlichen Berufsverkehr erreiche ich die Fähre von Chirkewa mit Ach und Krach, dann aber ist Entspannung pur angesagt. Ich bin im Norden Gozos mit Wanderguide Stevie am Wirt Il Miela verabredet. Das ist ein durch Erosion, Wind und Wasser aus dem Küstengestein gewaschenes Felsentor. Stevie führt mich auf eine schmale Landzunge, von der wir direkt auf das beeindruckende Naturdenkmal blicken. Dessen berühmter Zwilling an der Westküste, bekannt aus der ersten Staffel von Game of Thrones, war 2017 während eines Sturms zusammengebrochen. Jetzt wird das Wirt Il Miela häufiger von Wanderern angesteuert. Ein Weg führt zum Beispiel vom Dörfchen Garpje her. Überhaupt sei Gozo ein Wanderparadies, gerade im Frühjahr, wenn es noch nicht so heiß ist, sagt Stevie, der regelmäßig mit Gruppen unterwegs ist.
And we're going to go on a very nice easy walk on the north coast of Gozo. Wir brechen gleich auf zu einer sehr schönen, leichten Wanderung an der Nordküste von Gozo. Es geht fast eben an der Küste entlang und wir werden immer wieder einen tollen Blick aufs Meer und die Klippen haben. Und was wir dabei sehen werden, sind die historischen Salinen, in denen die Menschen hier schon vor rund 2000 Jahren Salz gewonnen haben, vielleicht sogar schon davor. Die Salt Pans sind eins der Highlights auf Gozo und zeigen auch, welch lange Geschichte die Insel hat.
History here.
Ein sattdunkles Blau hat das Meer heute. Die Wellen klatschen gegen die Küste, Gischt spritzt empor. Nach dem Regen in der Nacht scheint die Vegetation hier besonders üppig, ganz anders als auf dem eher trockenen Malta. Tupfer in Gelb, Blau und Pink heben sich vom sattgrünen Teppich ab. Ein toller Kontrast zu den Felsen, die wiederum zwischen Ocker und Hellbraun changieren. Schaut man die zerklüftete Küste entlang, dann sind immer wieder kleine Fjorde und Höhlen auszumachen.
This is very, very typical of Gozo and some places in Malta.
Dieser Küstenabschnitt hier ist typisch für Gozo und auch für manche Gegenden auf Malta. Und dieses Zusammenspiel von Felsen, Meer und Vegetation hat auch viele Künstler angezogen, Dichter und Maler, vor allem aus England, zu dem wir ja eine ganze Weile gehörten. Ein Künstler, der häufig hierher kam, war Edward Lear. Er wurde in erster Linie für seine Nonsensreime und Limericks bekannt und er kam an diesen Teil der Küste zum Aquarellmalen.
And he used to watercolor paint here.
Erzählt Stevie, während wir um einen Felsvorsprung biegen und uns einem Angler gegenübersehen. Sam benutzt eine traditionelle Technik mit einem Korb, den er an einem langen Seil die Küste hinunterlässt. Die Fische sollen von einem speziell zubereiteten Köder angelockt werden.
That's crushed broad beans.
Das sind vor allem zerquetschte Bohnen und dazu kommt ein bisschen Anchovy oder Hering, das riecht dann intensiver. Die Fische werden davon angelockt und fressen von dem sich auflösenden Köder, bleiben also in dem Korb. Ich schaue in etwa alle 10 Minuten nach, ob Fische im Korb sind, aber heute ist nicht gerade einer der besten Tage.
2 kleine Fische hat Sam erst gefangen, sogenannte Chawlas, schwarze Fische, die zum Grillen viel zu viele Gräten haben, aber die auf Gozo gern als Grundlage für eine schmackhafte Suppe verkocht werden. Etwas größer muss Sams Ausbeute aber auch dafür werden. Wir wünschen ihm Glück und laufen weiter. Wenige Minuten später sind wir bei den ersten von insgesamt wohl hunderten Salt Pans angelangt. Kleine, teils natürliche oder künstlich angelegte Becken, in die früher Meereswasser geleitet wurde, das dann verdunstete.
This is the start of the salt pans.
Das hier ist quasi der Anfang der Salinen. Siehst du diesen Schacht, der hinunter bis zum Meer geht? Mit einfachen Pumpanlagen wurde das Meerwasser hinaufgeholt und von diesem Punkt aus fällt das Land über die nächsten 2 Kilometer ganz leicht ab. Das hier gesammelte Wasser konnte also durch Kanäle in die einzelnen Becken geleitet werden. Die Sonne scheint hier 360 Tage im Jahr. Das Wasser konnte relativ schnell verdunsten und so wurde auf Gozo Salz gewonnen, lange bevor die Römer auf die Insel kamen. Zu Zeiten der Römer wurde dann Salz in solchen Mengen gewonnen, dass vieles in den Export ging. Und man weiß, dass die Arbeiter einen Teil ihres Lohns in Salz ausgezahlt bekamen. Schau mal, hier erstreckt sich ein ganzes Netzwerk aus diesen Salt Pans. Das sieht wirklich wunderschön aus.
Heute gäbe es nur noch 2 Familien, die Salz auf diese Weise gewinnen würden, sagt Stevie und deutet auf die unterschiedlich geformten Becken, die von oben wie ein vielzelliger Organismus wirken. Viel Zeit, tiefer in die spannende Geschichte Gozos einzutauchen, ist heute leider nicht. Schließlich gilt es, die Fähre zurück nach Malta zu erwischen und daher gibt es nur noch einen kleinen Zwischenstopp am Rande des Dorfs Nadur. Das ist für seinen originellen und etwas anarchischen Karneval bekannt, der zeitgleich zum großen Karneval in Valletta gefeiert wird. Und mit improvisierten Kostümen und Fahrzeugen und einer großen Party im Ortszentrum gerade jüngere Besucher aus Malta anzieht. Komplett durchorganisiert ist hingegen der 5-tägige Karneval von Valletta, eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Schon vor Ankunft der Ordensritter wurde auf Malta Karneval gefeiert oder zumindest ein ähnliches ausgelassenes Fest vor der Fastenzeit. Viel größer und aufwendiger aber wurde es, nachdem die Malteserritter, die ja aus 8 verschiedenen europäischen Ländern stammten, ihre jeweiligen Traditionen mit auf die Insel brachten. Mit Bällen und Kostümierungen, mit Theateraufführungen und Scheingefechten. Diese wurden nach der überstandenen Belagerung durch das osmanische Heer fester Bestandteil der Karnevalsfeiern und sind auch heute noch als parater Tanz Auftakt eines jeden Karnevals. Durch das von Renzo Piano gestaltete City Gate geht es zum Tritonbrunnen und damit ist man auch schon fast in Vallettas Nachbarstadt Floriana gelandet. Wo früher unterirdisch Getreide für die Stadt in den sogenannten Granaries gelagert wurde, ist heute der Sammelpunkt für die Floats und für die dazugehörigen Teams.
Ich mache seit 13 Jahren beim Karneval mit und meine Cousine ist schon 35 Jahre dabei. Sie hat mich eigentlich dazu überredet. Damals waren wir noch bei einer anderen Gruppe, bei der ich mitgetanzt habe. Durch den Karneval habe ich auch meinen Freund kennengelernt. Jetzt sind alle dabei, auch meine Tochter, die gesamte Familie. Im September beginnen die Proben für die Choreografien, mal zwei pro Woche, manchmal viermal wöchentlich. All das bedeutet viel Engagement, es kostet viel Zeit. Auf der anderen Seite machen wir auch auf diese Weise sehr viel zusammen. Unsere Söhne, Männer, Brüder kümmern sich um die technische Seite. Wie eine große Familie gehen wir gemeinsam durch gute und nicht so gute Zeiten.
Yes, we are a big family.
Because we spend a lot of time together. I mean, we pass through good and bad times like everyone else. Yes.
Erzählen Kylie und Carmen von der Don P. Karneval Company. Beide sind in blau-weißem Outfit kostümiert. Dieses Mal fährt der Wagen der Gruppe gewissermaßen außer Konkurrenz mit. Denn er ist von der Morningshow eines Radiosenders in Valletta gechartert und auch gesponsert worden, erklärt Kersten, der mit den anderen Männern für die Gestaltung des Wagens und die technischen Elemente zuständig ist.
Ich mache beim Karneval mit, seit ich 14 Jahre alt bin. Jetzt bin ich 37 und immer noch dabei. Es ist schon eine ganze Menge Arbeit, man investiert viel Zeit und ich muss sagen, dass der Karneval heute für die Akteure eine ganze Menge Stress bedeutet. Wir machen das ja alle ehrenamtlich und es ist immer so, dass ein großer Teil der Arbeit an einigen wenigen hängen bleibt. Auch die finanzielle Seite ist schwierig, wir müssen versuchen, Sponsoren zu finden. Das ist definitiv ein Problem für alle Karneval-Companies heutzutage.
Das sieht Clyde von der Dream Team Karneval Company ähnlich. Sein Team schickt dieses Jahr einen Wagen rund ums Thema Dschungel ins Rennen. Zu den knallbunt gestalteten Figuren gehören nicht nur Rambo und Queen Elizabeth, sondern auch ein zähnefletschender Tiger. 4 Tage später wird feststehen, dass Clyde und seine Mitstreiter den 2. Platz beim diesjährigen Wettbewerb gemacht haben. Doch noch haben sie ein paar lange Tage vor sich, denn jetzt beginnen sich die Wagen langsam in Bewegung zu setzen. Bis in den späten Abend hinein werden sie auf einem festgelegten Parcours durch Vallettas Hauptstraßen rollen und dabei immer wieder Zwischenstopps einlegen. Im Rhythmus der lauten Musik bewegen sich dann die Figuren auf dem Wagen, scheinen in die Luft zu springen, sich gegenseitig in die Arme zu fallen oder über den Köpfen aller zu schweben. Gesteuert von einer ausgeklügelten Hydraulik, begleitet von Konfettiregen und buntem Licht. All das wird von den Juroren bewertet und ebenso wie die Choreografien der Tänzer und ihre Kostüme dazu passen. Da gibt es Piraten und aztekische Prinzessinnen, Wahrsagerinnen, Ghostbuster und mein persönliches Highlight, Gestalten aus Grimms Märchen, darunter ein großes aufgeschlagenes Buch. Nach 4,5 Tagen ist das riesige, ohrenbetäubende Spektakel dann vorbei. Zeit, erstmal durchzuschnaufen, denn auf Malta lautet das Motto: Nach dem Karneval ist vor dem Karneval. Die nächste Ausgabe gibt es nämlich schon im August. Und wem es bis dahin zu lang werden sollte, der kann auf Malta dutzende Dorffeste erleben, die in den Sommermonaten quasi jedes Wochenende stattfinden.
Das war unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie alle Sendungen in der ARD Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 10 Minuten plus. In der Gegenrichtung Richtung Dreieck Werder Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben, hier sind es 10 Minuten mehr. Stadtverkehr Berlin in Mitte und Tiergarten müssen Sie wegen einer Demonstration bis 17 Uhr mit Behinderungen und Sperrungen rechnen. Der Aufzug führt über die Straße unter den Linden durch das Brandenburger Tor und endet am Platz der Republik. Stau auf der Umfahrung über die Französische Straße und den Schlossplatz. Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Birgit Röhricht. Bei den Jusos formiert sich Widerstand gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Landesverbände in Bayern und Schleswig-Holstein riefen dazu auf, bei der anstehenden SPD-Mitgliederbefragung mit Nein zu stimmen. Auch die Berliner Jusos wollen den Vertrag ablehnen. Kritisiert werden unter anderem die Pläne der künftigen Bundesregierung, die Migrationspolitik zu verschärfen und das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abzuschaffen. Die SPD-Mitgliederbefragung beginnt diesen Dienstag und dauert 2 Wochen. Bei einem neuen russischen Luftangriff auf die Ukraine sind viele Zivilisten getötet worden. Im Zentrum der Stadt Sumy schlugen heute 2 Raketen ein. Präsident Zelensky spricht von mehr als 30 Todesopfern. Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha. Vor etwas über einer Woche schlug eine russische Rakete in Kryvyi Rih in einem Wohnviertel ein. 19 Menschen starben, von ihnen 9 Kinder.
Israel weitet seine Militäreinsätze im Gazastreifen aus. Wie die Armee bestätigt hat, ist dabei auch ein Krankenhaus im Norden des Palästinensergebietes beschossen worden. Dort habe die Terrormiliz Hamas eine Kommandozentrale unterhalten, hieß es. Nach Angaben der Klinikleitung wurden Teile des Krankenhauses zerstört. Das Personal brachte die Patienten nach einer israelischen Vorwarnung in Sicherheit. Ein Intensivpatient habe aber nicht überlebt. Papst Franziskus hat sich am heutigen Palmsonntag überraschend auf dem Petersplatz in Rom gezeigt. Zum Ende einer Messe erschien er im Rollstuhl und wünschte den Besuchern eine gute Karwoche. Lisa Weiß.
Die Messe auf dem Petersplatz hat der argentinische Kurienkardinal Leonardo Sandri geleitet, denn Papst Franziskus ist immer noch angeschlagen. Grundsätzlich scheint es Papst Franziskus aber besser zu gehen. In der vergangenen Woche ist er mehrmals unerwartet öffentlich aufgetreten.
Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke am Berliner Autobahndreieckfunkturm kommt voran. Wie der Sprecher der Autobahn GmbH Brodel dem RBB mitteilte, sind die zentralen Betonteile bis zum Morgen von Spezial.